aus dem Matthäusevangelium einen Text lesen, und zwar aus dem 15. Kapitel. 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28. Matthäus 15, 21 bis 28. Da heißt es, und Jesus ging von dort weg, das war Galiläa, und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ihr Lieben, das ist eine Begebenheit, die, wenn man sie einmal so unvoreingenommen oder vielleicht auch das erste Mal liest, ist sie beinahe ärgerniserregend. Zumindest herausfordernd. Wo man ein bisschen kniefelt, wie Jesus sich da verhält. Und darum ist es wichtig, dass wir auch diese Begebenheit einfach so überlegen und auf uns wirken lassen, was im Grunde genommen hier gemeint ist. Und wir merken, darf ich das gleich an den Anfang stellen, wir merken immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, dass vieles von dem, was wir lesen, uns so herausfordert, dass es oft ein Ärgernis ist und wir stehen vor einer Entscheidung. Und es ist immer wieder diese Entscheidung, ob wir das akzeptieren können, dass Gott anders ist als wir. Das ist, gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Anders heißt nicht schlecht, sondern anders. Und dass wir uns sozusagen lernen, dass wir lernen müssen, uns in die Gedanken Gottes einzudenken, nicht umgekehrt, dass Gott sich in unsere Gedanken eindenken muss. Das ist eines der Dinge, die wir durch den Heiligen Geist lernen müssen, wenn wir Bibel lesen. Wir müssen uns in seine Welt begeben, nicht seine Welt in unsere sozusagen herabholen. Nun, Jesus befindet sich hier zuerst in Galiläa und dann macht er sich auf den Weg nach Sidon und Tyros. Das ist im heutigen Libanon. Also es ist ein klein wenig außerhalb Israels. Jesus hat nie außerhalb Israels gepredigt. War immer nur in Israel. Das kommt ja auch hier sehr deutlich zum Ausdruck. Hier war er außerhalb, aber nicht um zu predigen, sondern er hat die Stille gesucht. Er wollte einfach für sich sein, mit seinen Jüngern. Und es ist nicht sicher, ob diese Situation jetzt in einem Haus stattfindet oder auf der Straße. Das ist auch gar nicht wichtig. Aber diese Gegend von Sidon und Tyrus ist eine bekannte Gegend auch vom Alten Testament her gewesen. Denn dort in der Nähe von Sidon und Tyrus ist Zarepta. Das ist die Stadt oder dieser kleine Ort, in dem die Witwe von Zarpat, wie in der Luther-Übersetzung es heißt, auch steht, die Witwe von Zarpat. Und dort hat der Elia auch den toten Knaben erweckt. Es ist interessant, dass hier eine Parallele ist. Es ist scheinbar auch diese Frau hier eine Witwe, was sich so hinter den Zeilen herauslesen lässt. Und es geht auch hier um ihre Tochter, also um ein Kind. So wie bei dem Propheten Elia ist dann auch um das Kind der Witwe von Zarpat gegangen ist. Und jetzt, wie er so in der Stille ist, jetzt beginnt eine Geschichte, die sofort, in dem ersten Moment an, wo es heißt, und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Sofort, wie diese Frau in Erscheinung tritt, fangen die Spannungen an. Die erste Spannung besteht darin, dass zunächst einmal hier eine Nicht-Jüdin sich einem Rabbiner nähert. Das war absolut unerlaubt. Und auch für den Rabbiner sie zu empfangen, also wenn Jesus als Meister oder Rabbiner bezeichnet wird. Also es war nicht nur, dass sie eine Fremde war, nicht Jüdin, sondern auch noch dazu eine Frau, die sich hier nähert. Diese Hintergründe sind oft ganz wichtig für das Bibelverständnis, dass man das mitbedenkt. Was das jetzt schon allein diese Situation für eine große Herausforderung ist. Und dann merkt man in den ersten Worten, die diese Frau spricht, das ist eine außergewöhnliche Person, an der man etwas erfahren kann und lernen kann. Sie schreit, also sie sagt nicht einfach nur, lieber Meister, ich habe ein Problem, sondern sie schreit und spricht, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und das, was da ganz erstaunlich ist, eine Heidin nennt Jesus Messias. Sohn Davids ist die klassische Bezeichnung für Messias. Mit Sohn Davids kann gar nichts anderes gemeint sein als der Messias, denn er wurde ja, der Messias, als ein Nachkomme Davids bezeichnet, aus dem Geschlecht Davids. Und deswegen hat man immer diesen Begriff Sohn Davids, wenn er jetzt nicht auf den Salomo bezogen war, den leiblichen Sohn, sondern einen Nachkommen, ist immer der Messias gemeint. Das heißt, diese Frau hatte eine Offenbarung, die viele, viele, viele Juden nicht hatten. Das ist erstaunlich. Sie hat natürlich schon gehört von ihm, ja? Aber sie hat sich dazu in ihrem Herzen, ist sie in irgendeiner Weise überführt gewesen, dass es sich tatsächlich um den Sohn Davids handelt. Sie hat da nicht etwas nachgeplappert, da bin ich überzeugt, sondern indem sie das da einfügt, sagt sie, ich wende mich jetzt an dich als den Messias Israels. Da ist jetzt die ganze Spannung, die jetzt in diesem Text aufgebaut wird, beginnt schon in diesem Wort, das hier auftaucht. Und dann sagt sie, mein Kind ist krank. Also hier heißt es, meine Tochter ist schlimm besessen. In anderen Übersetzungen heißt es, ein böser Dämon quält sie. Das kann man jetzt verschieden übersetzen, aber sie war eine Tochter, die schlimm dran war. Und nun beginnt ein Ereignis, wo man sagen kann, da hat dreimal hintereinander Jesus diese Frau geschockt. Aber sie hat sich nicht schocken lassen, das ist unglaublich. Aber dreimal hat er sie geschockt hintereinander. Das erste ist, es heißt hier, er antwortete ihr aber nicht ein Wort. Das ist so deutlich beschrieben. Es heißt nicht, er antwortete ihr nicht, sondern er antwortete ihr nicht ein einziges Wort, also eine Betonung. Er hat nicht, so wie wenn sie Luft wäre, muss ich das vorstellen, was das für diese Frau bedeutet hat, die natürlich jetzt diese Ablehnung, die sie da erfahrt hat, auch nicht ganz deuten konnte. Ich bin überzeugt, sie hat nicht gewusst, ist es jetzt, weil ich eine Frau bin oder weil ich eine Heidin bin oder bin ich es ihm einfach nicht wert, von ihm eine Antwort zu bekommen. Er konnte das also sicher nicht in irgendeiner Weise auffassen. Und nun, warum hat Jesus nicht geantwortet? Steht nicht da. Eines kann man vielleicht sagen, und das ist bei Jesus immer wichtig. Ausgehend von der Tatsache, dass Jesus selbst gesagt hat, ich rede nur das, was der Vater mir sagt, bin ich überzeugt, dass Jesus hier vom Vater nichts empfing für diese Frau. Er hat geschwiegen. Das ist sozusagen eines. Und ihr Lieben, ich möchte es nur kurz einfügen. Dieses Wort, und er antwortete ihr nichts, das umschreibt letztlich auch eine Erfahrung, die wir oft machen. Ist doch interessant. Und er antwortete uns nicht. Das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder von uns macht. Dass wir mit unseren Nöten, mit unseren Sorgen, mit allen möglichen Dingen zu ihm kommen und ihm so dringend, ja, wir schreien manchmal zu ihm, so wie diese Frau geschrien hat, und er antwortet kein einziges Wort. Wir sind verwirrt. Wir sind enttäuscht. Alle möglichen Gefühle. Auch das, was diese Frau hatte, wir können uns identifizieren. Nur ist es ein bisschen anders, wenn jetzt Jesus da vor mir steht, ja. So wie bei dieser Frau es gewesen ist. Aber trotzdem, wir kennen diese Situation, dass Jesus hier sozusagen nicht antwortet. Aber er hat dann angeantwortet. Nur gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir damit leben müssen, dass Jesus nicht antwortet. Und dieses Nicht-Antworten heißt eben nicht, wie sich dann im Verlauf der Geschichte ja herausstellt, dass er nicht hört. Das sind unsere Schlussfolgerungen. Hat er mich überhört? Hat er mich übersehen? Denkt er gar nicht an mich? Will er gar nicht sozusagen eingreifen? Gehen wir mal weiter in dieser Geschichte. Das Interessante ist nun, dass hier durch dieses Schweigen, man muss sich das so vorstellen, das sind die Jünger und vielleicht noch aber andere Hausgäste. Und da ist diese Frau. Und es entsteht eine peinliche Stille. Das ist ja wirklich peinlich, ja. Und scheinbar war es sogar den Jüngern so peinlich. Denn die Jünger mischen sich es ein. Und die Jünger sprechen jetzt zu Jesus. Und zwar nicht so sehr aus dem Grund, weil sie so ein Erbarmen haben mit dieser Frau. Indem sie die Jünger jetzt Jesus überzeugen möchten, bitte hilf ihr doch. Schau, was sie für eine Not hat. Nein, sie sagen das aus einem Ärger heraus. Und das, was die Jünger zu Jesus sagen, sie sagen das nicht zu der Frau, sondern die Jünger sagen, entlass sie doch. Denn sie wird uns, so ist es gemeint, sie wird uns die ganze Zeit hinterherlaufen und schreien. Das macht ja Unruhe hier, ein Aufruhr. Entlasse die doch. Übrigens, dieses Wort entlasse sie doch, was hier steht, das kann man auch so übersetzen, fertige sie schnell ab. Also das könnte auch heißen, erfüll schnell ihre Bitte und dann lass sie weggehen. Das ist ja unangenehm, wenn sie da jetzt anfängt zu schreien. Es ist egal, wie man das jetzt verstehen. Gehen wir jetzt weiter im ja. Und diese Antwort, die Jesus nun seinen Jüngern gibt, ist zu einer der größten Aussagen des Neuen Testamentes geworden. Und so muss man sie auch werten. Sie ist eingebettet in eine Geschichte, aber sie hat eine unglaubliche Bedeutung. Und diese Bedeutung, ihr Lieben, was Jesus hier sagt, das ist für viele Menschen ein Ärgernis. Ich möchte versuchen, ein bisschen zu erklären. Jesus sagt, und er sagt das gar nicht zur Frau, er sagt es zu den Jüngern. Also die Jünger und Jesus reden miteinander und die Frau hört zu. Natürlich ist das, was Jesus hier sagt, für die Frau gedacht. Aber er redet zu den Jüngern und er sagt nun diesen Satz, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ihr Lieben, viele Christen würden gerne diesen Satz aus der Bibel streichen. Ein Geheimnis, dieser Satz. Also, es ist ein Satz, den man immer wieder in seinem Bewusstsein halten muss. Es hat eine grundsätzliche Bedeutung und natürlich auch eine Bedeutung im Zusammenhang mit dieser besonderen Geschichte, weil es ja hier um eine Heidin ging. Aber das, was Jesus hier, lass mich das ein bisschen versuchen, mit meinen Worten zu deuten, im Zusammenhang mit dem ganzen Neuen Testament. Was Jesus hier sagt, ist, dass er verkündigen möchte von sich aus, ich bin wirklich der Messias Israels. Nicht andere haben mich zum Messias erhoben, obwohl ich es gar nicht bin, sondern ich bin der Messias. Ich bin der Messias, jener jüdische Messias, von dem die Propheten vor Hunderten von Jahren angefangen haben zu schreiben und zu prophezeien, dass der Messias kommen wird. Und jetzt ist er hier. Ich bin es. Und ich bin der Messias Israels im Sinne dessen, dass ich gekommen bin, um, hört das bitte genau, dem Volke Israel Heil zu bringen. Alles, was danach geschehen ist mit Jesus und der Kirchengeschichte und was auch immer, ja, alles das, was danach gekommen ist, was so vieles von dieser Wirklichkeit verdreht hat, muss man unter diesem Satz sehen, ihr Lieben. Jesus ist für Israel. Wenn auch die Christen ihn zum größten Feind Israels erklärt haben später, aus bestimmten Gründen, so hat Jesus doch immer deutlich gemacht, ich bin der Messias Israels. Mein Auftrag, den ich von meinem Vater empfangen habe, war, dass ich zu Israel gesandt bin und dass ich Israel das Heil bringe. Die Betonung dessen ist von größter Bedeutung, weil es etwas von einem Plan, den Gott gehabt hat, wiedergibt, den wir so gerne übergehen würden. Versuch's noch ein bisschen besser zu erklären. Diese Sache, wo er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, dieses Bild den verlorenen Schafen, die als das Volk Israel benannt wird, das zieht sich ja durch das Neue Testament. Wenn wir Johannes 10 lesen, sagt ja Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich sage es immer wieder neu, wer sind die Schafe? Israel. Jesus hat gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe, die Israel sind. Denn später sagt er noch dazu, es gibt auch noch andere Schafe. Die werde ich auch, das heißt danach, da sieht man jetzt schon etwas von einem Plan. Aber zuerst Israel. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die für Heiden ärgerniserregend oft ist, ja? Diese zuerst Israel. Und das betont Jesus ständig. In Matthäus 9, ein paar Kapitel vorher, da ist davon die Rede, dass Jesus so die Menge der Israeliten, also der Juden, da vor sich gesehen hat und gesagt, es hat ihm das Herz im Leib umgedreht vor Erbarmen, als er die Menge sah, denn sie waren wie verschmachtete, verlorene Schafe, die keinen Hirten haben. Wieder dieses Bild. Israel ist das. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, geht hin, er hat immer zwei und zwei zusammengestellt, geht in die verschiedensten Städte und Dörfer Israels und dann sagt er dazu, zu ihnen ganz betont, lasst euch auf eurem Wege nicht abbringen, dass ihr zu den Heiden geht. Lasst eure Wege nicht abirren zu den Heiden, bleibt bei den Juden. Interessant. Als der Apostel Paulus dann in seine Missionsreisen tätig geworden ist, da ist er immer zuerst zu den Juden gegangen. Er hat zu den Juden gepredigt und in Apostelgeschichte 13 zum Beispiel heißt es dann, ich musste zuerst das Evangelium zu euch bringen. Aber viele von euch lehnen es ab, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und in all dem, ihr Lieben, wird etwas deutlich von dem, was wir verstehen müssen und akzeptieren müssen. Das ist der Punkt, annehmen müssen. Dass Gott einen ganz bestimmten Plan hatte, wie er das Heil vom Himmel auf die Erde brachte. Und dieser Plan bestand darin, dass er das Heil zuerst zu den Juden brachte. Und solange Jesus auf der Erde war, noch vor Kreuz und Auferstehung, da hat er das ausgelebt. Er, wie gesagt, er ist nie ins Ausland gegangen, ist euch das einmal aufgefallen. Er ist immer in Israel gewesen. Das ist eine Ausnahme, aber da hat er auch nicht gepredigt, sondern sich nur zurückgezogen. Es war mehr ein Zufall, dass da jemand noch kam. Und er hat sozusagen immer betont, meine Aufgabe ist, dass ich mein Heil den Juden bringe. Ich bin für sie zuerst gestorben. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden. Bevor er gen Himmel fuhr, sagt er zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt. Vorher sagt er, bleibt bei den Juden. Geht nicht in die fremden Orte. Und jetzt sagt er, geht hin in alle Welt. Und er sagt, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien, Galiläa, bis an die Enden der Erde. Also da wird sozusagen die Heiden werden nie ausgeschlossen, aber es gibt einen Plan. Und ob ich ihn jetzt gut finde, diesen Plan, oder nicht, das ist nicht die Frage. Sondern es ist die Frage, ob wir das akzeptieren können, dass dieser Plan so läuft, Jesus, Israel, Welt. Und dass eigentlich Israel immer wie ein Kanal ist, durch den das alles hindurchgeht, was Gott zum Heil der ganzen Welt getan hat und auch letztlich noch tun wird. Und das ist eigentlich die Botschaft, um die es hier zunächst einmal geht. Deswegen sagt Jesus hier auch das Wörtchen nur. Aber dieses Wörtchen nur bezieht sich eben nur auf die Zeit seines Wirkens hier auf dieser Erde. Hier war er wirklich nur. Das ist eine wichtige Sache. Eine zweite wichtige Sache mit diesem Satz. Lass mich das ein bisschen ausdeuten, weil das so wichtig ist. Dieser Satz sagt aber auch, Israel braucht Jesus als Messias. Wenn er als Messias gekommen ist, dann kann Israel auch nur durch den Messias gerettet werden. Denn für sein Volk ist er ja gestorben. Also das Blut Jesu ist notwendig, dass auch Juden gerettet werden. Und genau an dieser Stelle sind auch viele Christen wieder auf der anderen Seite des Pferdes heruntergefallen. Es hat sich in der Kirchengeschichte, und das geht bis heute, in großen Kirchen gibt es immer noch so etwas wie eine Theologie, die besagt, die Juden brauchen ja eigentlich gar nicht Jesus, um gerettet zu werden. Denn Gott hat im Grunde genommen zwei Bündnisse geschlossen. Den einen, den alten Bund mit Israel durch Mose. Und durch diesen Bund werden die Juden gerettet. Durch Mose und die Tora. Und der neue Bund, den hat Gott mit den Heiden geschlossen und dazu brauchen sie Jesus. Die Heiden brauchen Jesus. Aber sie brauchen nicht, also nicht die Juden brauchen Jesus, um gerettet zu werden. Ja, er ist ein Prophet, man kann vieles von der, aber das ist eine christliche Theologie, keine jüdische Theologie, ja. Aber das ist etwas, was sich sozusagen auch im Laufe der Zeit irgendwo herausgebildet hat. Und auch deswegen ist dieser Satz so enorm wichtig, dass wir ihn verstehen, dass er sagt, eben, dass er nur gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, Klammer, um sie zu retten. Es gibt nur einen Retter für Israel, das müssen wir festhalten. Wenn sich also viele Kirchen schon verabschiedet haben von einer sogenannten Judenmission, das Wort ist nicht so geeignet jetzt für das Bezeugen des Evangeliums den Juden gegenüber, aber es stimmt. Viele Kirchen haben sich verabschiedet. Sie machen einen Dialog mit den Juden. Und in diesem Dialog ist jeder Versuch ausgeschlossen, dass die Christen den Juden sagen, ihr braucht Jesus. Er ist euer Messias. Ich glaube deswegen, vermutlich, hat es dem Heiligen Geist gefallen, dass diese Geschichte da in der Bibel steht mit einem so mächtigen, herausfordernden Wort, wie es hier sozusagen zum Ausdruck kommt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ihr Lieben, dann kommt noch dazu, dass wir hier sozusagen von Paulus zum Beispiel in seinem Römerbrief schreibt er am Ende, weil er hatte zu kämpfen mit dieser Anschauung, mit einer gewissen Anschauung, wo die Heidenchristen zu der Auffassung gekommen sind, ja, die Juden sind verdammt und verworfen. Und er sagt es so, die Christen haben eine Dankesschuld den Juden gegenüber. Weil die Christen von den Juden das Evangelium empfangen haben. Und deswegen sagt ja auch Jesus, das Heil kommt von den Juden. Damit meint er nicht, dass sozusagen die Juden das Heil geschaffen haben, sondern sie waren der Kanal. Durch Israel kam die Erlösung zu uns und auf keinem anderen Weg, weder durch Mohammed noch Buddhismus oder so etwas, durch Israel. Israel war das Werkzeug. Und das ist eine ganz wichtige Feststellung, an der wir festhalten müssen. Deswegen sagt Paulus zu den Heiden, die sich aufregen über die Juden, ihr sollt euch nicht aufregen, sondern ihnen dankbar sein. Auch denen gegenüber, die vielleicht Jesus abgelehnt haben. Aber letztlich, durch die an Jesus gläubig gewordenen Juden, ist das Evangelium auch zu uns Heiden gekommen. Und was haben die Christen gemacht? Sie haben stattdessen diesen Jesus zum größten Gegner der Juden erklärt und haben angefangen, im Namen dieses Jesus, des jüdischen Messias, der für sie gestorben ist, sie zu verfolgen und zu töten und zu morden und so weiter. Wir wissen das, aber ich sage das, weil es ist eine so umfassende, unglaubliche Schuld, die auf dem Teilen der Christenheit liegt, und da ist auch schon viel Buße getan, und das ist auch ganz wichtig, dass das in dieser Weise auch geschehen ist. Und ihr Lieben, was wichtig ist, nur an dieser Stelle, ist nun Folgendes. Die nächste Situation in der Geschichte möchte ich jetzt weitergehen. Die Frau, die hier das nun hört, das war der zweite Schock. Der erste Schock war, dass Jesus nichts gesagt hat. Der zweite Schock ist, dass er sie abgewiesen hat. Ich bin nicht gesandt zu dir. Ich bin nur gesandt zu dem Volke Israel. Aber noch einmal, dahinter steckt ein Plan. Versteht ihr, das ist nicht, es hat ihn heute halt nicht gefreut, Jesus, dass er jetzt da irgendwo ausgrast. Sondern es ist ein Plan. Und Jesus ist immer derjenige, der hundertprozentig den Plan Gottes erfüllt. Und es ist ja ganz interessant, wie jetzt die Geschichte weitergeht. Denn diese Frau, die lässt sich nicht abwimmeln. Sie lässt sich überhaupt nicht abwimmeln, sondern, also wenn ich so eine Antwort bekomme, dann bin ich weg. Und was macht sie? Sie geht noch näher zu Jesus. Es steht nämlich so hier, ja, dass er, sie aber kam, also sie kam ihm noch näher. Sie hat sich nicht abwimmeln lassen und fällt vor ihm auf die Knie und sagt, Herr, hilf mir. Das ist eine unglaublich beeindruckende Frau. Also Frauen sind wirklich beeindruckend. Da können wir Männer viel was lernen. Alle Hochachtung, meine ich ganz ehrlich. Sie hat sich nicht abwimmeln lassen. Und es ist interessant, wenn so Geschichten in der Bibel vorkommen, wo jemand anhaltend, Jesus, das sind meistens Frauen. Die bittende Witwe und so weiter, das ist eigenartig. Nein, nicht eigenartig, das ist etwas Tolles. Lassen wir uns auch wirklich animieren von Frauen. Aber hier ist es so, dass die Frau in ihrer Not, die sie hat, sich noch einmal an Jesus wendet. Sie diskutiert jetzt gar nicht mit ihm darüber, sondern Herr, hilf mir. Und ihr Lieben, jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte. Vers 26 und 27, der ist wirklich berührend. Die dritte Abfuhr, die sie bekommt, nun diese Frau. Er antwortete und sprach, und jetzt spricht er erstmals mit ihr. Vorher hat er ja nicht zu ihr gesprochen, sondern zu seinen Jüngern. Und jetzt sagt er, es ist nicht schön. Das ist nicht so ein gutes Übersetzung. Das würde man besser übersetzen mit, es ist nicht richtig. Ja, das ist gemeint. Ja. Es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Na, jetzt ist der Ofen aus, ja. Sozusagen, wenn eine Person das hört. Jetzt kommt dann ein deftiges Bild, das hier ausgesprochen wird. Und, es ist eigentlich nichts anderes, als was Jesus schon vorher gesagt hat, ich bin nur gesandt zu den Kindern, also den verlorenen Kindern Israels. Und was er hier nun sagt, Jesus, ist ja nichts anderes, als dass er den göttlichen Plan in einer versteckten Weise wiedergibt. Was ist denn der göttliche Plan noch einmal? Der göttliche Plan ist, dass zuerst den Kindern, und das ist ein Bild für Israel, sie sind die Söhne und Töchter Gottes. Gott hat oft sein Volk als Söhne und Töchter bezeichnet. Das Bild heißt, da sitzt der Vater am Tisch bei einer Mahlzeit und sie haben Mahlgemeinschaft, der Vater mit seinen Kindern, dem Volke Israel, und der Vater teilt das Brot aus. Und er sagt, es ist richtig, dass zuerst die Kinder gesättigt werden. Und dass man nicht, ich sage jetzt schon von der Deutung her, zuerst den Kindern das Brot den Hunden gibt. Die Hunden sind die Heiden. Nun, dieses Wort Hund, vielleicht um das ein bisschen zu entschärfen, das ist ein Bild, das natürlich oft dass diesen Gegensatz zwischen Heiden und Juden auch widerspiegelt. Aber was hier gemeint ist, das Wort, ist interessant, das hier für Hund steht, heißt Hündlein. Ein Schoßhündlein, das ist nicht ein Straßenköter. Ja? Also das ist sozusagen jetzt, gehört auch zur Familie irgendwie. Das ist nicht so ein Straßenköter, der von draußen hereinkommt, sondern so ein Familienhund. Aber trotzdem, es bleibt, was Jesus hier sagt. Und von dem ganzen Neuen Testament her wissen wir ja, wie der Plan Gottes war, den ich jetzt noch kurz angedeutet habe, dass Jesus zuerst zu den Juden gekommen ist. Und dann ging das Evangelium von den Juden zu den Heiden. Aber jetzt befindet sich Jesus noch in der Stadium, wo es zuerst den Juden gepredigt wird. Und zuerst das Brot an die Juden ausgeteilt wird. Und deswegen gesagt, es ist nicht richtig. Das heißt, es entspricht nicht dem göttlichen Plan für jetzt. Dass wir zuerst oder auch gleichzeitig in einer gewissen Weise nun dieses Brot so wahllos überall ausstreuen. Sondern da ist ein Heilsplan. Wir tun uns so schwer mit Plänen, wenn sie von Gott kommen und unseren Plänen widersprechen oder wir sie nicht als logisch empfinden. Und dann antwortet die Frau, und das ist wirklich eine total berührende Antwort, die etwas von einer Erkenntnis, die in dieser Frau wach geworden ist, spricht, die sogar Jesus aufs Tiefste berührt hat. Was sagt die Frau? Sie sagt, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, also den Brocken, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Das ist eine, da möchte ich euch bewusst machen, eine zweifache Antwort, besteht aus zwei Teilen. Und den ersten Teil darf man nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in dieser Geschichte. Die Frau sagt nämlich, ja Herr. Was hat Jesus vorher gesagt? Er hat gesagt, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und die Frau sagt, du hast recht. Das ist total erstaunlich für mich. Kann ich das wirklich sagen? Was für eine Erkenntnis hatte diese Frau? Da war überhaupt keine Rebellion. Sie hat nicht geschrieben, unfair. Das ist ja unmöglich. Das ist ja degradierend für uns als Heiden. Sie sagt, ja, Herr. Und sie sagt das nicht einfach in dem Sinne, ja, Herr, naja, was soll ich denn machen? Wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich stimme nicht überein mit dir, ich mag das überhaupt nicht, aber ich kann eh nichts machen, ja? So in diesem Sinne, okay, Herr. Nein, nein. Das war wirklich eine Zustimmung. Die Frau hat dem zugestimmt, ja, ich glaube, dass das Brot den Kindern gehört. Wow. Das muss man wirklich in diesem Sinne auch sehen. Ich glaube, dass du als Messias Israels gekommen bist, um den Israeliten das Brot auszuteilen. Und dann greift sie dieses Bild in einer ganz wunderbaren Art und Weise auf, das Jesus ihr sozusagen angeboten hat und hat gesagt, ja, ich stimme dem zu, dass der Vater den Kindern am Tisch das Brot austeilt. Und jetzt versuche ich das ein bisschen zu paraphrasieren. So steht es nicht da, aber ich glaube, da ist der Hintergrund damit gemeint. So wie wenn die Frau sagen würde, aber da am Tisch, da ist so viel Überfluss. Das ist so ein reicher Vater, der so viel Brot austeilt, dass einiges von dem an Krumen und an Bröckchen hinunterfällt. Und das, was da heruntergefallen ist, das heben die Kinder gar nicht auf, weil sie ja genug sowieso da haben. Und das können doch die Hunde fressen. Und sie sagt damit, ja, Jesus, ich glaube, du bist gekommen, um die Kindern das Brot zu geben. Aber du hast Brot in Fülle. Und wenn ich als Hündin, Heidin, einen Brocken von unten nehme und es esse, dann ist das kein Widerspruch zu deinem Auftrag, dass du gesagt hast, ich bin nur gesandt zu den Kindern Israel. Ich nehme den Juden nichts weg. Ich nehme den Kindern Israel. Die heben das sowieso nicht auf oder die schmeißen es weg. Und wenn ich das tue, dann kann ich auch von diesem Brot genießen und du wirst dann im Auftrag nicht untreu. Das ist unglaubliche Weisheit, die in diesem Wort steckt. Und sie sagt damit auch, ach, das kleinste Krümchen Brot ist Brot. Ob es jetzt ein großer Brocken ist oder ein kleiner Brocken ist, es ist dieses göttliche Manna, das du austeilst. Das genügt. Das ist eine Einstellung. Es genügt mir, von diesem Stückchen Brot zu essen, denn es ist Brot, es ist von dir. Und diese Aussage, die hat Jesus fast sozusagen, gehen wir in die letzten Verse, wo Jesus dann zu ihr sagt, er sagt, in den meisten Übersetzungen heißt es, O Frau, so, es ist herrlich ausgedrückt, es ist das ganze Erstaunen, was da drin ist, O Frau, er hat sozusagen eine Antwort bekommen, die ihn bis ins Herz hinein berührt hat. Dein Glaube ist groß und dir geschehe, wie du willst. Und die Tochter wird gesund von einem Krummen. Ein Stück Brot ist genug. Diese Weisheit dieser Frau, woher hat sie das? Unglaublich. Wo sie das miteinander verbindet. Es ist schon eine Vorschattung, dass dieses Brot, was da am Tisch ist für die Kinder Israel, auch einmal zu den Heiden gehen wird. Da fängt schon an, ja. Es zeigt diese, das ist auch bewusst so erzählt in dieser Geschichte oder geschehen und deutlich wird, ja, es kommt die Zeit, wo dann auch die Heiden von dem Brot essen. Es fängt schon an. Es ist so ein Vorzeichen. Aber wenn Jesus sagt, O Frau, dein Glaube ist so groß, dann meint er zwei Dinge sicher damit. Der Glaube besteht aus Erkenntnis und Vertrauen. Sie hat eine Gotteserkenntnis. Sie hat eine Tiefe von Erkenntnis Gottes, die vielen abgeht. Das ist erstaunlich, wie sie Jesus einschätzt. Und was sie in Jesus sieht, schon begonnen mit dem Ausspruch, du Sohn Davids. Und wie sie das Verhalten Gottes einschätzt, wie sie den Plan Gottes akzeptiert. Sie sagt, ja, ich bin hundertprozentig, akzeptiere ich, rebelliere nicht dagegen, dass du gekommen bist zu den Schafen Israels. Aber von dem Brocken, die am Boden ist, darf ich essen. Und sie werden meiner Tochter zum Heil werden. Und das ist schon die Vorschattung. Und aus dieser Erkenntnis kommt Vertrauen. Die Größe unserer Erkenntnis Gottes führt zu mehr Vertrauen. Das Vertrauen basiert immer auf unserer Gotteserkenntnis. Und die entsteht durch unsere Nähe zu ihm und so weiter und so weiter. Aber ich sage, da ist ein Zusammenhang. Und sie ist so erfüllt von dieser Erkenntnis, dass sie mit alles auf eine Karte setzt. Und das hat Jesus gespürt. Dein Glaube ist groß, dir geschehe. Du hast, sagt Jesus, du hast alles auf eine Karte gesetzt. Alles auf eine Karte gesetzt. Dein ganzes Vertrauen auf mich geworfen. Du hast mich erkannt, wer ich bin. Du hast Gott erkannt. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sie wurde gesund. Wieder gar nicht viel mehr an Anwendungen dazu sagen. Das ist etwas, was für unseren Herzen von ganz großer Bedeutung ist. Wir können von dieser Frau lernen, was Glaube heißt, Gottes Erkenntnis, Akzeptanz der Pläne Gottes. Sehr, sehr wichtige. Ich glaube, dass dieses Fehlen an Rebellion, wo sie so abgespeist wurde gegen Gott, wo sie überhaupt nichts mehr verstanden hätte können, ja, trotzdem an ihm geblieben ist. Und das ist eine Geschichte, die der Heilige Geist benutzt, um vieles in uns auszulösen. Amen.